spricht heute in einer ganz besonderen Sonderfolge und ich freue mich total. Wir sind heute nämlich in Minimalbesetzung, wir sind nur zu zweit und einer von uns beiden ist ein ganz besonderer Gast. Ich habe nämlich den Björn bei mir und Björn, den könntet ihr vielleicht kennen, wenn ihr die Seite videospielhistoriker.wordpress.com kennt. Hallo Björn.
Moin Pascal, moin liebe Zuhörer. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch schon heute mit dir ein tolles und interessantes Gespräch über Civilization Rise and Fall zu führen und hoffe mal, dass wir den Zuhörern hier ein paar interessante Details aufdecken können.
Ja, das hoffe ich auch, da bin ich mir sehr sicher. Du bist ja sehr qualifiziert, über dieses Spiel zu sprechen, viel qualifizierter als ich. Ich kann nämlich nur quasseln, deswegen bin ich auch hier im Podcast. Du studierst Geschichte, du studierst es auf Lehramt und du schreibst ja auch liebend gern über Geschichte in und um Videospiele herum, wie man auf deinem Blog sehen kann. Du hast ja auch ein gewisses Fable für die Civilization-Reihe. Da gibt es nämlich auch ziemlich coole Artikel auf Björns Blog, unter anderem zu den Herrscherfiguren in den Civilization-Spielen. Und damit können wir, denke ich, auch gleich anfangen, weil, vielleicht geben wir erst einen kurzen Überblick. Rise and Fall ist das erste große Add-on, die erste große Expansion für Civilization 6. Der Vorgänger hatte ja zwei große von diesen Add-ons. Mal sehen, wie viele es bei Civ 6 dann noch werden. Und das Thema von Rise and Fall ist, dass es auch mal bergab gehen kann in der Geschichte und danach wieder bergauf. Ich kann das jetzt leider nicht eloquenter ausdrücken, aber der Titel macht es ja selbst ganz gut. Und interessanterweise finde ich das auch ein bisschen in den Anführern wieder, die das Spiel uns präsentiert, also die wir in dieser Expansion neu dazu bekommen, die wir spielen können. Siehst du das ähnlich? Weil ich finde, da sind ein paar drin, von denen ich dachte, oder von denen man aus dieser typischen Civilization-Anführerriege jetzt eher nicht drauf gekommen wäre.
Ja, das sehe ich genauso wie du. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Spektrum, das sich jetzt mit Rise and Fall in das Spiel eingefügt hat, weil man zum einen auch Herrscher genommen hat, die halt schon relativ lange auch in der Serie dabei sind. Ein Genghis Khan ist jetzt ja nicht zum ersten Mal dabei. Und
ist
gerade
ein absoluter Fan-Favorite.
Ja, genau. Und im Prinzip ist Genghis Khan ja so das Rohmodell, was deiner Erklärung da entspricht mit Aufstiege und Fälle, weil es wohl in der Geschichte kaum ein anderes Beispiel gibt von jemandem, der so schnell ein großes Reich erschaffen hat, so schnell erfolgreich erobert hat, dessen Reich dann aber auch gleich nach seinem Tod schon wieder zusammengefallen ist. Von daher ist Genghis Khan auf jeden Fall jemand, der mit diesem Rise and Fall, gut, er selbst konnte nicht mehr allzu viel, dass sein Reich denn nach seinem Tod zerfällt, aber der definitiv auf dieses Rise-and-Fall-Thema gut passt. Ansonsten ist es halt sehr interessant, dass das Spiel sich auch mal so ein bisschen öffnet und dem Spieler auch mal andere Perspektiven in der Geschichte gibt, anstatt die wirklich nur großen Namen. Es sind mit Tamar aus Georgien, mit Robert aus Schottland, mit Lautaro von den Mapuche und Poundmaker von den Cree 4 Zivilisationen dabei, die vorher noch kein Civilization waren. Und das finde ich auch sehr gut an der Serie, dass sie halt auch mal versucht, neben den großen Namen, die man irgendwie aus dem Geschichtsunterricht und was weiß ich woher kennt, auch so ein bisschen pädagogisch, da kommt vielleicht so ein bisschen der Lehrer in mir raus, den Spieler auch ein paar neue Namen beizubringen. Weil ich vermute mal, dass wenn man vorher nie was von Tamar zum Beispiel gehört hat, hat man jetzt immerhin so einen leichten Einblick von ihr, wenn man Civilization gespielt hat und weiß, ah, okay, das ist eine Herrscherin aus Georgien und unter ihrer Herrschaft hatte Georgien wohl auch eine sehr blühende Zeit im Mittelalter.
Kann ja auch Interesse wecken, ne? Also ich bin ja bei weitem nicht der Einzige, der durch Age of Empires 2 überhaupt das Interesse bekommen hat, mal im Geschichtsunterricht ein bisschen besser zuzuhören. Den Fokus, den die da legen bei bestimmten Herrschern, finde ich auch ganz interessant, weil es gibt relativ viele, also zumindest meiner Auffassung nach, relativ viele von diesen Herrschern, die viel mit Krieg zu tun haben. Ist ja immer schon ein bisschen so gewesen. Allerdings diesmal durchaus auch von der anderen Seite. Also ich sehe hier mit Robert dem Ersten und vielleicht auch Poundmaker. Und Wilhelmina hat das ja auch ganz stark in ihren Fähigkeiten drin. Diesen Verteidigungsaspekt, also dieses wir werden angegriffen und wehren uns viel stärker als dieses wir überrollen jetzt den Erdkreis.
Genau. Das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, der ganz gut im Spiel vorhanden ist, weil ich fand, vorher fehlte das so ein bisschen. Jetzt, Tamar ist da ja auch relativ wichtig für diese Eigenschaft, weil das war, wenn sie angegriffen wird, dann kriegt sie einen Religionsbonus, oder? Ich meine, bei Tamar war das auch so ein bisschen drin eingearbeitet, diese Thematik, dass man auf jeden Fall guckt, dass es eben nicht nur vom Angreifer ausgeht, sondern dass man auch auf verteidigender Seite gewisse Boni bekommt.
Ich glaube, auch ihre Einheiten sind irgendwie, wenn sie im eigenen Religionsgebiet kämpfen, sind sie stärker. Irgendwie sowas in der Art, ja. Das ist halt auch ein starker Kontrast zu dem, was das Hauptspiel gemacht hat, ne? Also ich habe mich damals mal durchaus laut auch in einem Artikel darüber ausgelassen, dass die Hälfte von den Nationen, die man spielen kann, im Prinzip Kolonialmächte sind und auch deren Fähigkeiten ganz stark auf Kolonialismus aufbauen. Das ist ja jetzt so ein bisschen, dem wird ja entgegengesteuert. Da freue ich mich ja sehr drüber.
Nee, finde ich auch sehr gelungen. Und gerade da kann man auch eigentlich ganz gut mit der historischen Realität arbeiten oder mit den historischen Bildern arbeiten, wie ich finde. Du hattest das ja bei Wilhelmina schon sehr schön angesprochen. Da hat man das ja auch direkt genutzt. Und ihr Boni, dass sie über Handelswege in ferne Länder Kultur bringen, ist ja so ein bisschen orientiert an diesem Radio Oranje, das auf dem historischen Vorbild basiert. Dieses Radio gab es nämlich zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, als die niederländische Regierung in London im Exil war. Und von da aus wurde mit diesem Radio Oranje versucht, der niederländischen Bevölkerung zumindest über Funkkontakt Nachrichten zu übermitteln und versuchen, so ein bisschen diese niederländische Kultur oder diese Verbundenheit zum niederländischen Königshaus aufrechtzuerhalten. Und das ist so ein Beispiel, das ich sehr gelungen finde, wo man versucht hat, historische Vorbilder mit einem guten spielerischen Element zu verknüpfen.
Und auch diesen Widerstandsaspekt relativ tief im Gameplay zu verankern. Da gibt's ja eigentlich jetzt sonst doch die Mapuche sind da auch relativ stark, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Was diesen, ja, auch wieder das, was ich vorhin Verteidigung genannt habe, diesen Widerstandsaspekt angeht. Kannst du dazu was sagen?
Ich muss gerade mal überlegen, die Mapuche, die hatten auf jeden Fall die Fähigkeit, dass sie, wenn sie einen erfolgreichen Kampf bestreiten, verliert die angrenzende Stadt massiv an Loyalität. Das war das.
Genau.
Das war das. Da hast du es ja auch schon angesprochen, das ist ja auch wieder so ein schöner Widerstandsaspekt, weil Widerstandskampf kann ja nur funktionieren, wenn du wirklich auch für deine Überzeugung kämpfst. Und dieser Bonus verdeutlicht ja nochmal, dass Krieger, die für die Mapuche kämpfen, definitiv auch anderen Völkern zeigen, wir lassen uns nicht unterkriegen. Und das wird ja durch diesen sinkenden Loyalitätsfall verdeutlicht, wenn Zivilisationen dann sehen, okay, wir sind sehr nah an Gegnern dran, die nicht aufhören zu kämpfen. Ob sich das noch groß lohnt, dagegen zu kämpfen, wer weiß, wer weiß.
Ja, genau, stimmt. Also das hat mich echt gefreut. Der Vorgänger Civilization 5 hatte ja auch einige von den Nationen, die man von historischen kurz mal drauf gucken, so von meinem Laienverständnis, eher mit sowas wie Widerstand als eben Eroberung der Welt in Verbindung bringen würde. Da gab es ja zum Beispiel Haile Selassie, Äthiopien, ja. Oder auch den klassischen Gandhi, der ja in keinem Spiel fehlen darf. Das waren ja an sich schon Nationen, die auf kleine Reiche und eher auf defensives Spielen ausgelegt waren, die sich aber letztendlich gar nicht anders gespielt haben, als wenn man jetzt mit der Goldenen Horde Pangea überrannt hätte. Und da finde ich, das ist ein Punkt, den Rise and Fall wirklich gut macht und im gleichen Zug ja dann auch für Diversität sorgt, weil es gibt ja einige weibliche Herrscherinnen. Es gibt unter diesen weiblichen Herrscherinnen zum Beispiel auch nicht nur so, wie du das zum Beispiel in einem Artikel über Kleopatra geschrieben hast. Es gibt nicht nur dieses Schönheitsideal Kleopatra. Es gibt alle Arten von Nationalitäten, erklärt sich fast von selbst in einem Spiel, was so viele Nationen auf den Plan ruft, aber Ethnien und Körperformen und Zeitepochen.
Ja, das finde ich auch sehr gelungen und das ist so ein Trend, den ich jetzt nicht nur bei Rise and Fall sehe, also Rise and Fall verstärkt den natürlich auch nochmal, aber generell ist das eine Sache, die ich bei der Civilization-Serie generell sehr lobenswert finde. Das beste Beispiel ist immer, wenn man sich irgendwie mal anguckt, wo die Serie vor 25 Jahren gestartet ist und wo sie heute angekommen ist. Um mal bei dem Aspekt der weiblichen Herrscher zu bleiben, Das erste Civilization kannte mit Elisabeth gerade mal eine weibliche Herrscherin unter...
Keine Kleopatra im ersten Civilization.
Genau, es gab nur Elisabeth und ohne das jetzt so zu sagen, aber dennoch noch bei dem Volk, wo man es am ehesten wahrscheinlich erwartet, eine weibliche Herrscherin. Und da sieht man auch, dass die Serie so ein bisschen mit der Zeit gegangen ist und weg von diesem Geschichtsbild, dass Geschichte irgendwie denn doch nur so von großen, bekannten Männern gemacht wurde, die man aus dem Geschichtsunterricht kennt, sondern die Serie ist halt so weit gegangen, dass man heute sagen kann, es gibt weitaus mehr als irgendwie nur einen oder zwei große Herrscher für eine Nation, sondern viele verschiedene, die eben auch unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer Herrschaft hatten. Und die Herrschaft basiert nicht nur auf dem Geschlecht, sondern es ist unabhängig, ob ein Herrscher jetzt männlich oder weiblich ist. Natürlich muss man im Endeffekt sagen, dass die Anzahl der männlichen Herrscher immer mehr sein wird wahrscheinlich, weil man auch wenn man es wirklich anstreben möchte, vielleicht, dass man da guckt, eine Gleichberechtigung zu erzeugen, die hat es so in der Geschichte ja nicht gegeben. Und deshalb finde ich es schon lobenswert, wenn das Spiel versucht, den Spielern um so eine 30%-Quote herum zu zeigen, dass es durchaus auch weibliche Herrscher in der Geschichte gab.
Ja, es ist ja auch eine ganz klare Botschaft, genau, die damit senden. Ne? So, wir wollen das repräsentieren. Und das finde ich super. Es gibt viele Spiele, die sich den Luxus erlauben, keine Botschaft zu senden, wo sie es können. Und Firaxis macht es halt. Das ist wirklich mal ganz schön. Ja, wir hatten es gerade schon ein bisschen bei den Mapuche gehabt. Da hätte ich ja jetzt natürlich ganz gern toll übergeleitet, aber können wir jetzt drauf ein. Es gibt dieses neue Loyalitätssystem, das man ja ganz hervorragend ausnutzen kann, wenn man blöde KI-Gegner hat, die zu nah an einem dran siedeln. Möchtest du erklären, wie das funktioniert?
Ja, gerne. Kann ich einmal machen, weil das so ein Punkt ist, über den ich mich wahnsinnig gefreut habe. Denn in Civilization 4 gab es ja noch dieses ähnliche Kultursystem, wo du halt, wenn eine Stadt sehr nah an deinem Reich war und du ordentlich kulturellen Druck gemacht hast, wollte sie sich irgendwann dir anschließen. Und Civilization 5, da war ja das massive Problem, hat diese Mechanik komplett entfernt. Und das konnte denn dafür sorgen, dass irgendwie KI-Spieler oder auch menschliche Spieler direkt um deine Städte herum kleine Städte mit einer Bevölkerung gründeten. Und die gehörten halt wirklich für immer dem Reich, das es gegründet hat. Und es gab nie irgendwie die Möglichkeit, dass die Stadt überläuft, obwohl sie irgendwie direkt von massivem kulturellen Druck umgeben ist. Und das sorgte halt denn dafür, dass man am Ende von einer langen Civilization 5 Partie irgendwie Reiche hätte, die so einen Flickenteppich enden, weil jeder versucht hat, irgendwie noch so einen letzten Siedelpunkt zu bekommen. Und das fand ich doch irgendwie merkwürdig. Daher war ich auch ein bisschen enttäuscht, dass Civilization 6 diese Mechanik erst nicht bot. Umso glücklicher aber, als sie jetzt dazu kam, weil Städte jetzt auch keinen kulturellen Druck, sondern Druck über Loyalität ausüben. Und da kann es dann wieder passieren, wenn der Druck auf eine externe Stadt zu stark ist von dem bestimmten Reich, dann erklärt sich diese Stadt erst für unabhängig. Und wenn der Druck weiterhin aufrecht erhalten bleibt, dann schließt sie sich irgendwann dem eigenen Reich an. Und das ist ein super System, weil es vor allem eben spielerisch diese blöden, sinnlosen Einzelstädte verhindert. Wer nochmal Civilization 3 gespielt hat, das war für mich so der extremste Punkt, weil die KI da wirklich überall jederzeit Siedler, auch wenn es irgendwie so ein kleines Eisflächengebiet war, wo nichts war, alles mit Städten vollballern. Und da hatte man im Late Game wirklich irgendwie das Problem, dass gefühlt jede Runde ein, zwei Städte gewechselt sind, weil die ganze Karte so überfüllt war mit Städten.
Ja, ähnlich finde ich, macht das, also mir ist es selbst noch nicht so oft passiert jetzt. Ich habe jetzt 3 längere Runden gespielt mit 3 von den neuen Herrschern. Mir ist es einmal passiert, dass eine eigene Stadt übergewandert ist und 2 oder 3 Mal, dass ich es geschafft habe, von einem Gegner zumindest mal eine freie Stadt herzustellen. Also so solchen Druck aufzubauen, dass sich die Stadt loslöst, Rebelleneinheiten bildet und die dann ins gegnerische Gebiet marodieren und da ein paar Farmen plündern. Wo das spielerisch ja super cool ist eigentlich und teilweise auch echt anstrengend ist, diese einzelnen Städte, diese Einser-Päckchen, die man da irgendwo hinsiedelt, mache ich weniger in Civ 6, aber ich mache es doch in bestimmten Situationen immer noch, nämlich wenn plötzlich Öl auf der Karte auftaucht und ich einfach keine Ölquelle habe oder eben Uranium oder
Kohle
und ich dann halt irgendwo einen Außenposten mitten in die Tundra packen muss, wo diese Stadt einfach nicht wachsen will, aber ich brauche eben diese Ressource. Und plötzlich ist es ganz schön schwer, dass diese Stadt nicht einfach überläuft und ich das Öl schon wieder nicht habe.
Aber das genau das bringt, finde ich, jetzt relativ viel Spannung mit rein, weil man denn halt, früher hatte man denn die da hingebaut, einmal die Ressource abgebaut und wusste, gut, jetzt habe ich die irgendwie bis zum Spielende, außer die Stadt wird irgendwie erobert. Und jetzt muss man sich durchaus denn damit beschäftigen, wie kann ich irgendwie gucken, dass man die Loyalität da aufrecht erhält, was jetzt ja auch irgendwie durch das neue Gouverneurssystem geht. Aber generell ist das spielerisch jetzt nochmal eine größere Herausforderung für den Spieler.
Und es hat halt nochmal eine Ebene, die es vorher gab und die meiner Meinung nach nicht besonders gut ausgebaut war, ein bisschen sinnvoller gemacht. Die, ich weiß leider nicht, wie sie auf Deutsch heißen, die Amenities, die Luxusgüter.
Inwiefern meinst du?
Also du weißt, was ich meine, ja? Diese, die man bekommt, wenn man den Entertainment District baut und
die Dinger, ja genau.
Damit die Stadt, also ursprünglich hat man sie nur gebraucht, damit die Stadt schneller wächst. Also die haben den Glücksfaktor der Stadt beeinflusst und je glücklicher die Stadt, desto schneller gab es neue Einwohner. Jetzt ist es so, dass die Loyalität oder der Loyalitätsdruck von außen davon abhängt, wie viel Amenities im Inneren verfügbar sind. Also eine ekstatisch glückliche Stadt lässt sich deutlich schwerer bekehren als eine, die unglücklich ist.
Genau.
Und dazu haben sie dann ja auch noch ein paar eben neue Möglichkeiten eingebaut. Erstens die Amenities zu kriegen und zweitens sie zu nutzen. Robert I. ist da zum Beispiel einer, dessen Krieger werden immer stärker und dessen Produktion wird immer besser, wenn seine Städte glücklicher sind.
Ach, da, ja genau, stimmt, da hast du recht.
Und dazu kommen dann halt noch, es gibt diese Luxusressourcen, mit denen man das, also was so die grundlegendste Methode ist, um die Städte glücklich zu halten, ist sie mit Luxusressourcen zu versorgen. Also Sachen, die man nicht unbedingt braucht, sowas wie Baumwolle. Wenn man das wahrscheinlich ziemlich nützlich, also ziemlich brauchen könnte. Aber,
wer braucht keinen Bernstein oder so?
Ja, Bernstein, Silber, Marmor, Tee. Auch wenn
Tee
für mich ein Grundbedürfnis
ist. Ich wollte gerade sagen, Tee ist wichtig.
Ja, eben. Die armen Siedler im Norden, die keine Teeplantage kriegen.
Was ich noch zu dem Loyalitätssystem ansonsten sagen wollte, ich finde es eigentlich auch immer ganz gut, dass so ein System im Spiel drin ist, weil es ist ja auch in der Geschichte so ein Thema, das immer mal wieder aufkommt. Wenn wir jetzt mal ein relativ frisches Beispiel aus der Weltgeschichte nehmen wollen, ist jetzt der Fall der Sowjetunion ja auch so ein Thema, wo ganz viel über kulturelle Zugehörigkeit und kulturelle Nähe diskutiert wird. Wir hatten es ja vor 4 Jahren mit dem Krim-Beispiel. Ist jetzt sogar, glaube ich, fast genau 4 Jahre auf den Tag her, oder? Ich meine irgendwie Anfang März 2014.
Ich bin schlecht mit Jahreszahlen, aber die Jahreszeit stimmt.
Worauf ich da hinaus wollte, gerade so diese Krim-Ostukraine-Sachen sind ja auch so ein Beispiel, wo es schwierig ist, so die kulturelle Zugehörigkeit zu bestimmen, weil man sich da auch nicht so wirklich sicher ist, sind wir jetzt wirklich Ukrainer oder sagen wir doch eher, nee, wir sind Russen. Und das sorgt dann halt dafür, dass man irgendwie so ein bisschen aus beidem ist, aber doch nichts richtig. Und im Prinzip ist das ja das, was Civilization jetzt auch mit diesem System macht. Wenn irgendwie eine Stadt so zwischen zwei Loyalitätsbereichen, sag ich es jetzt mal, aufgerieben ist, ist sie erstmal neutral und kämpft irgendwie gegen jeden. Und gerade dieses Beispiel angrenzende Staaten an der Sowjetunion oder am heutigen Russland dann, da ist ja immer, das finde ich ein sehr gelungenes Beispiel, wo das Spiel auch wieder Konflikte nahbar machen kann, die in der heutigen Zeit auch noch existieren.
Ja, wir haben das ja eigentlich. Also es vergeht ja kein Jahr, wo man nicht was in so eine vergleichbare Richtung hört. Also Katalonien letztes Jahr, die sind ja gerade mehr oder quasi im Prozess, dass der Loyalitätsbalken nach unten geht. Die sind noch kein freier Staat, der eigene Rebellen ausbildet. Kosovo.
Ja.
Könnte man ja vielleicht auch ähnlich, also in dieses System.
Genau. Wenn man ganz böse ist, kann man den Machern von Civ ja auch eine besondere Intention unterstellen, wenn sie momentan eine eigene Nation in Form von Schottland ins Spiel bringen, wo ja auch vor ein paar Jahren beinahe die Abspaltung gekommen wäre, quasi die Entwicklung denn zum neutralen Staat erstmal. Und ja, es ist also eine Sache, die immer wieder auch heute noch kommt, und dementsprechend ist es auch gut, dass sie in einem Spiel implementiert ist, das von sich selbst sagt, wir wollen quasi ja Weltgeschichte nachspielen.
In Sachen Schottland, England, es gibt ein Achievement, ich glaube, es ist das allerletzte in der Achievement-Liste, das nennt sich Taxation Without Representation, wo es auch darum geht, dass... Nein, es ist gar nicht wahr, es geht um Amerika.
Ach, das ist hier mit den Kolonien, die Steuern an die Krone geben. Ah, ja, stimmt.
Genau, daher. Der Spruch kommt aus Amerika. Ich war schon wieder so auf Schottland festgefahren. Ich hatte eine sehr, sehr schöne lange Spielrunde mit Schottland. Ich mag die sehr gern. Ja, es geht darum, dass die Kolonien Steuern zahlen müssen an England, aber keine Vertretung dort im Parlament haben. Was mit einer der Gründe für die Loslösung von Amerika von England war damals, von Nordamerika.
Ja, stimmt. In dem Kontext sagt mir das jetzt auch mehr, weil ich musste eben nur kurz überlegen, denn inwiefern das jetzt mit dem Unabhängigkeitsreferendum oder so zusammenpasst.
Nee, da hab ich Verwirrung gestiftet. Das tut mir sehr leid.
Aber jetzt ja auch wieder aufgeklärt.
Genau, trotzdem, also ich finde die Anspielungen, die sich Civ in vielen seiner Achievements leistet, immer sehr charmant.
Ja.
Hab da auch immer einen Blick drauf. Ich habe zum Beispiel gestern mit Chandragupta, mit dem neuen indischen Anführer, den man ja jetzt neben Gandhi spielen kann, eine Runde gespielt. Und der bekommt ein Achievement, wenn er eine Atomwaffe benutzt. Und das heißt, I thought we had moved past this joke. Also ich dachte, wir wären jetzt langsam weitergezogen von diesem dummen Witz.
Das ist großartig.
Sowas ist immer ganz toll. Oder eines, das heißt, what could possibly go wrong? Und das bekommt man, wenn man ein Chemielabor und einen Zoo in einer Stadt baut, die ein Bernsteinvorkommen hat. Naja. Kurzer Exkurs in doofe Achievements. Entschuldigung, wo waren wir denn?
Das ist eine sehr gute Frage.
Wir waren bei der Loyalität.
Eigentlich alles abgefrühstückt, oder?
Ja, ich wollte dich noch fragen, spielst oder hast du gespielt sowas wie Europa Universalis, also diese großen Grand Strategy Sachen auch von Paradox, wo es sowas ja durchaus schon in einer ausgefeilten Form schon sehr lange gibt?
Das habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Ist es sowas, wo ich mich mal ranwagen wollte, wenn ich irgendwie sehr viel Zeit habe, weil ich bis jetzt nur gehört habe, dass wenn man sich dran setzt, dann ist das auch was, wo man sich definitiv irgendwie reinfuchsen muss, und dementsprechend habe ich da noch nichts reingeworfen, wirklich.
Ich glaube, es gibt 60 Stunden lange Video-Tutorials, einfach nur für die Grundfunktionen auf YouTube.
Ah, okay, also. Okay. Nee, ansonsten eigentlich, wenn ich mich mit rundenbasierten Strategiespielen beschäftige, ist es eigentlich immer Civilizations oder die Total War-Reihe.
Mhm. Okay, ja gut, nee, hab da auch nur sehr peripheres Wissen. Hab da mal kurz ins Tutorial reingeschaut, in dem man, glaube ich, Venedig spielt und schon in den ersten 20 Minuten viel auf sowas wie Vasallen und Loyalität aufmerksam gemacht wird. Aber dann treten wir da lieber in kein Fettnäpfchen. Man kann ja diese Loyalität zumindest, man kann ja ein bisschen dafür sorgen, dass die eigenen Städte, auch wenn sie am Rand gebaut werden, nicht so anfällig dafür sind. Und zwar, indem man ihnen einen Gouverneur verpasst seit Neues.
Sehr gute Überleitung.
Die Gouverneure, da ist mir was ganz Komisches, also dass es mir so aufgefallen ist, finde ich komisch. Nicht den Fakt an sich. Die haben alle Namen. Die sind alle sehr personalisiert, und soweit ich das beurteilen kann, sind das keine echten Persönlichkeiten, oder?
Genau. Das Spiel hat wohl, oder die Entwickler haben hier wohl geguckt, dass man eben auch hier möglichst viel Diversität irgendwie reinbringen kann, indem man halt versucht, möglichst irgendwie zu jedem Kontinent oder, ja, es ist schwierig zu sagen, dass man irgendwie versucht, so alle möglichen verschiedenen Bilder von Bevölkerungsgruppen, die man hat, in das Spiel mit einzubringen und jeden dann irgendwie so ein bisschen individuell zu personalisieren. Kann man jetzt sagen, wirkt auf dem ersten Moment irgendwie ein wenig komisch, wenn man so sagt, okay, hier sollte jetzt wirklich für jeden was dabei sein. Aber wenn man es denn im Spiel macht, also mir war es im Spiel denn irgendwann, also ich habe die Person nicht mehr so personifiziert wahrgenommen, sondern wirklich geguckt, ah, okay, hier habe ich den Typen, der mir dann irgendwie Bildung in der Stadt bringt und hier ist der Typ, mit dem ich schneller Raumschiffteile bauen kann. Und da ist das denn mit der Personalisierung nicht mehr so aufmerksam für mich gewesen. Ja, also ich finde es okay, dass sie es so gemacht haben. Man hätte es auch anders machen können und vielleicht irgendwie die Bilder individuell so für jede Zivilisation machen. Aber so wie sie es jetzt gelöst haben, ist es okay, würde ich sagen.
Ja, nee, absolut. Also mir ist es auch nicht blöd aufgestoßen, dass die das gemacht haben. Das hat sich mit in meiner eigenen Spielerfahrung nur so ein bisschen gebissen, weil es bei mir dann genauso war wie bei dir. Das war halt nicht, ich brauche jetzt den mit dem Namen. Ich kenne die Namen leider nicht, das sagt schon alles. Sondern, ich muss hier eine Fischerei hinbauen. Also hole ich mal die Infrastrukturbeauftragte. Ja. Und das heißt ja, dass es nicht so ganz funktioniert hat, was sie damit machen wollten. So dieses dem ein bisschen Persönlichkeit geben. Was ich am Anfang auch tatsächlich ein bisschen befremdlich fand, weil es ja letztendlich immer noch nur Menüs sind. Und es ja auch vorher sowas wie Berater gab, die hier Militärberater und Kulturberater und sowas. Und die immer nur so ein Icon waren, die immer nur so ein Tooltip waren eigentlich.
Ach ja, stimmt.
Also dass sich das so ein bisschen einfach gebissen hat mit dem, wie ich das Spiel sehe und mit dem, wie das Spiel sich präsentiert.
Ja, genau, stimmt. Das waren die Dinger, die immer oben rechts oder oben links irgendwie aufgeploppt sind und dann gab es da ja auch irgendwie Unterteilungen, aber da könnte ich auch gar nicht mehr sagen heute, wer irgendwie, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau war oder wie die aussehen oder alles.
Genau, ja. Aber grundsätzlich ist natürlich super, auch dass da von allen Ethnien im Prinzip wieder einer dabei ist und dass die, gut, die sind natürlich sehr stereotypisiert, ne? Natürlich ist der Militärberater ist natürlich der bullige mitteleuropäische Schnauzbartträger. Aber es ist halt ein Comic. Also es sind halt Comicfiguren und da passt es schon.
Ja, genau, vor allem weil Civilization 6 ja auch selber so ein bisschen mehr comichaft angehaucht ist, als wenn man es jetzt irgendwie mit Civilization 5 vergleicht. Und dementsprechend kann man das mit der Überzeichnung da im Spiel sehr gerne machen.
Ja, was hältst du denn von der Mechanik an sich?
Die Gouverneursmechanik an sich finde ich eigentlich auch sehr gelungen, weil es halt nochmal so ein bisschen die Möglichkeit gibt, Städte auch zu individualisieren. Und wenn du weißt, du hast jeden Gouverneur irgendwie nur einmal zur Verfügung und dann kann man ja schon gucken, will ich jetzt lieber so vereinzelte Städte, wo ich irgendwas mache? Gerade bei dem Thema Weltraumsieg zum Beispiel gibt es ja den einen Gouverneur, der irgendwie ermöglicht, dass 30% schneller Weltraumteile gebaut werden.
Es ist so wundervoll.
Ja, genau, es ist so schön, wenn du dann irgendwie tatsächlich nicht mehr 10 Runden, sondern 4 irgendwie, also auf schnellster Geschwindigkeitsstufe. Da kann das dann auch gerne mal mit 4 gehen und du baust das dann so schnell runter irgendwie. Also das geht echt gut weg wie Butter.
Ja.
Und man muss halt auch gucken, wie man die verteilt und vor allem denn, ob man die Gouverneure an sich befördert oder ob du sagst, ich möchte lieber mehr haben und nimm denn stattdessen die vielen Loyalitätsboni, die viele verschiedene bringen oder ich beschränke mich auf einen, den ich denn aber hochskill. Also es ist definitiv ein spielerisch sehr gelungenes System, wie ich finde.
Ja, und richtig interessant wird es ja dann auch, wenn man ein sehr großes Reich hat. Ne? Es gibt ja 7 Gouverneure, mehr kriegt man nicht, mehr Städte kann man nicht gleichzeitig mit dieser Loyalität versorgen, die geben. Und wenn man sich gerade auf einem Feldzug befindet und die Städte ja dann doch mal ein paar mehr werden, da muss man dann schon eifrig hinterher micromanagen, dass einem die Randstädte nicht sofort wieder abhauen.
Was ich auch sehr cool finde, ist, gerade durch dieses Gouverneurssystem ist mir ein anderes aufgefallen, das wieder so ein bisschen an Wichtigkeit gewinnt, nämlich die Spione. Weil in Civilization 6, fand ich, waren die Spione eher so, nettes Beiwerk, war irgendwie witzig, einen zu haben, aber
ich fand die sogar aktiv lästig,
ja.
Also weil die immer aufgepoppt sind und was zu tun haben wollten.
Ja, genau, und man hat irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass das spielerisch irgendwie bedeutsam war, was die gemacht haben. Und jetzt hatte ich es in einigen Partien, wo denn irgendwie durch Spione mein Gouverneur ausgeschaltet wurde. Und das war höllisch nervig. Und dadurch habe ich erst gemerkt, wie wichtig, also wie gut es ist für einen selber, wenn man irgendwie mit einem Spion die Möglichkeit hat, aus anderen Städten einen Gouverneur irgendwie kurze Zeit lahmzulegen oder so.
Ja, stimmt. Stimmt. Und auch, also allgemein, dieses Add-on schafft es ziemlich gut, bestehende Systeme ein bisschen stärker zu vernetzen. Es gibt ja jetzt zum Beispiel auch diesen neuen Distrikt, den Government Plaza,
ja.
Also den Regierungsdistrikt, wo man jeweils pro, nicht pro Epoche, glaube ich, aber in regelmäßigen Abständen eins von drei Regierungsgebäuden bauen kann, die dann so eine generelle Richtung angeben, in die die eigene, ja nennen wir es mal Außenpolitik gehen soll, weil man sich da dann entscheidet zwischen einer militärischen Lösung, einer theologischen Lösung und einer Spionagelösung zum Beispiel einmal. Und damit werden halt, also erstmal ändern sich die Spieldurchläufe, weil ich kann nach Belieben eben im nächsten Spieldurchlauf was ganz anderes nehmen und dann ein bisschen anders spielen. Und Systeme, die ich vorher als nutzlos bis nervig in Erinnerung hatte, eben wie die Spione, bis zu einem gewissen Grad auf die Religion, haben plötzlich eine ganz andere Daseinsberechtigung.
Ja, genau. Gerade das Thema Religion ist dadurch ja viel besser. Also ich finde, mit diesen neuen Systemen, die im Spiel drin sind, kann man gerade auch in Sachen Religionssieg irgendwie viel aktiver vorgehen und das Ganze so ein bisschen gezielter umsetzen. Weil, also ohne das Grundspiel, fand ich, war das immer gerade der Religionssieg so unfassbar müßig, wenn du irgendwie mit 10.000 Einheiten erstmal, die musstest du erstmal ausbilden und dann übers ganze Land gehen und wenn du Pech hattest, hattest du irgendwie auch einen Spieler, der genauso aggressiv war und dann haben die sich immer gegenseitig aufgerieben.
Japan.
Ja, und jetzt hast du mit den neuen Völkern oder auch mit den Gouverneuren jetzt gute Möglichkeiten, dass man da wirklich starke Apostel und alles machen kann und denn, dass es nicht mehr so ein Aufreibeprozess ist, wer irgendwie länger über 200 Jahre da Propheten oder Missionare hinschicken kann.
Genau, es gibt jetzt auch ein paar neue Einheiten. Es gibt ja den Guru, der heilen kann und den Kriegermönch.
Wuhu.
Den ich aber bisher noch nie freigeschaltet habe. Also ich weiß gar nicht, wie man den bekommt. Aber
also ich hatte ein Spiel, da habe ich auf Religionssieg gespielt und alle möglichen religiösen Weltwunder gebaut, die ich so bekommen konnte. Und irgendeins...
Eines gibt vier Stück.
Genau, das hatte ich nämlich gebaut und dann hatte ich die auf einmal. Und für die Spielphase waren sie auch relativ stark. Von daher, ich habe das eigentlich nur gebaut, weil das hat irgendwie Glaubensbonus und noch irgendwas gebracht. Und dann hatte ich mich nur so gewundert, warum habe ich auf einmal vier Kriegermönche? Aber habe ich dankbar mitgenommen.
Ja. Also ich glaube, da können wir auch noch was erwarten. Das ist ja so ein Merkmal von den Expansionen von Civ, dass die teilweise Systeme komplett umschreiben. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, wenn ich dran denke, wie in Civilization 5 im Grundspiel der Kultursieg funktioniert hat, und wie der am Ende in Brave New World funktioniert hat, so wie er ja auch jetzt in Civ 6 funktioniert, ne? Das ist ja schon ein großer Unterschied.
Das war riesig. Das Grundspiel hatte irgendwie, da musstest du drei Städte mit irgendeinem Kulturwert bauen, oder?
Genau, das Utopia-Projekt.
Ja, genau, das gute alte Utopia-Projekt. Eieiei.
Und jetzt ist es dieses... Ich liebe den Satz, den man bekommt am Ende, dieses "We are now wearing your blue jeans and listening to your pop music." Also das sagt auch alles genau schon über diesen Sieg aus. Man muss halt quasi gegnerische Nationen unterdrücken, will ich nicht sagen, weil es geht darum, die Touristen anzulocken, also die Nummer 1 Touristennation der Welt zu werden. Das hat immer für mich so einen starken Amerika-Vibe.
Ja, genau, da muss ich auch immer sofort dran denken. Das Witzige ist ja immer, ich hatte schon mal einen Blogbeitrag zum Thema irgendwie Enten in Civilization geschrieben. Mhm. Da finde ich so ganz interessant, dass man am Ende so diese kulturelle Eroberung im Spiel ja auch auf eine Stufe mit einer wirklich imperiellen Eroberung tut, wo man dann sagt, okay, wenn jemand erobert ist, ist er besiegt, also mit Truppen, wenn alle seine Städte erobert sind. Oder wenn er halt irgendwie so weit erobert ist, dass er kulturell irgendwie komplett eingenommen wurde. Und für das kriegerische Beispiel gibt es jetzt ja in der echten Geschichte schon genug. Aber will uns das Spiel jetzt sagen, dass es so eine Beispiele auch irgendwie schon mal in echt gab? Du hattest das Amerika-Beispiel ja schon gesagt. Daran muss ich nämlich auch immer denken.
Ist ja auch recht offensichtlich mit dem Satz mit den Blue Jeans. Ja.
Genau. Heißt das irgendwie, wir müssen jetzt aufpassen, ist eine versteckte Warnung, wir werden irgendwann amerikanisiert und dann, wer weiß.
Ich weiß es nicht, es ist ja auch ein amerikanisches Entwicklerstudio. Ich hatte das auf Twitter mal Kulturkolonialismus genannt. Da hat mir auch ein anderer Historiker, der Nico Nolden, vehement widersprochen in dem Moment, weil es eben vom Spiel so dargestellt wird, dass es dieses Touristen Dasein, dieses Touristennation-Sein ist. Die Leute kommen freiwillig, weil es bei uns so schön ist. Zumindest steht es so im Menü.
Ja.
Wie ich aber finde, dass es sich ausdrückt, es ist ja immer noch ein Aufzwingen. Also man wird unterjocht in diesem Kultursieg auf die kulturelle Art, wenn man sich nicht aktiv dagegen
wehrt. Ja, genau.
Man muss ja selbst Touristen produzieren. Das klingt so bescheuert. Man muss selbst Kulturgüter aktiv haben, um nicht hinten runterzufallen bei diesem Kultursieg.
Genau, und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen der Unterschied, den ich denn sehe, wenn man das mit dem Forschungssieg zum Beispiel vergleicht. Da kämpft man ja quasi auch gegeneinander, aber jeder versucht für sich so quasi die bestmögliche Forschung zu erreichen, um möglichst schnell zu bauen. Aber beim Kultursieg hast du das ja wirklich so, dass man sich wirklich aktiv dagegen wehren muss, dass irgendwie eine Kultur Einfluss gewinnt beim eigenen Reich. Was ich aber wiederum auch sehr interessant finde, wenn man da so ein bisschen guckt, wie das in der Geschichte war und dann sieht, okay, das ist ja wirklich was, was es auch in der heutigen Zeit, denn wenn man auf Amerika guckt, gibt, aber auch beispielsweise irgendwie, Russland hat ja jetzt in den letzten Jahren auch stark versucht, irgendwie über Medien, jetzt mit Russia Today oder so, versuchen, die russische Kultur auch hier so ein bisschen einzubringen. Und dementsprechend ist das auch wieder ein System, was ich eigentlich sehr gelungen umgesetzt finde, auch wenn es natürlich so ein bisschen klischeehaft ist, will ich es jetzt mal sagen.
Es zeigt sich ja auch eigentlich ganz schön in den Dingen, die man bauen muss, um eben diesen Sieg zu kriegen. Also das fängt ja relativ harmlos an mit Amphitheater und Museum. Und das nächste ist dann das Broadcast Center, also der Funkturm. Und dann kann man ja auch noch Dinge bauen wie den Broadway, was ja auch ganz eindeutig wieder in die Amerika-Richtung spielt. In diese, ja, es ist nicht Hollywood, aber in diese Dominanz der amerikanischen Medien in den globalen Medienproduktionen.
Ja.
Es gibt, glaube ich, sogar ein Achievement, das heißt Radio Free Europe, wenn man es schafft, 10 Funktürme über sein Reich verteilt zu bauen. Wieder sowas. Also da ist schon die Botschaft, die sie übermitteln wollen, die wird einem doch schon ein bisschen auf die Nase gedrückt.
Ja, genau. Und ich meine, gerade wir in Deutschland haben ja auch so einen gewissen Bezug zu dem Thema. Wenn man sich denn irgendwie mal da die Radiostation anguckt, mit denen man versuchen wollte, als die deutsch-deutsche Trennung noch aktiv war, die Menschen in der DDR zu erreichen mit den Funktürmen und den Funkwellen, die denn von hier oder aus West-Berlin ausgingen, damit die halt auch die Möglichkeit haben, deutsche Radiosender, deutsche Fernsehsender zu empfangen und somit nicht ganz abzudriften von der westdeutschen Kultur. So will ich es jetzt mal bezeichnen.
Ja, absolut. Spricht das Spiel sogar ja im Intro an. Also das Intro ist, ich glaube, sogar der erste Trailer, den es gab für das Spiel. Da wurde das Intro veröffentlicht, wo man eine Frau quasi durch, also sie hat immer das gleiche Gesicht, sie ist aber immer in anderen Epochen, in anderen Ländern und lebt dort kurze Ausschnitte aus, meistens sind es Widerstandsszenen durch. Und eine davon ist ja auch, wie die Berliner Mauer eingerissen wird.
Ja, stimmt, muss ich gerade mal überlegen an das Intro, weil das hatte ich, glaube ich, zum letzten Mal gesehen, als ich das Spiel wirklich gestartet hatte.
Klickst du immer weg, du Profi, ne?
Keine Geduld mehr heutzutage. Nee, stimmt. Und am Ende fliegt sie dann hinaus ins Weltall, oder?
Genau, genau. Björn?
Ja?
Was sind eigentlich Gouverneure?
Das ist eine sehr gute Frage. Gouverneure, also das Prinzip im Spiel hat sich auch an historischen Beispielen abgeleitet, weil Gouverneure so eine Bezeichnung ist, die in vielen Staaten heute noch bekannt sind oder auch in der historischen Entwicklung schon aufgetaucht sind. Die bekanntesten sind wahrscheinlich die Vorbilder, die man aus den Commonwealth-Staaten kennt. Dort gibt es nämlich in jedem einzelnen heutigen unabhängigen Staaten immer noch einen Generalgouverneur, der quasi die Queen als Staatsoberhaupt in diesen jeweiligen Ländern vertritt.
Hast du da ein paar Beispiele?
Zum Beispiel in Kanada, wo man ja denkt, okay, Kanada eigentlich unabhängig. Aber dort gibt es immer noch einen Generalgouverneur, der auch von der, von der kanadischen Regierung die Queen schlägt, glaube ich, einen Generalgouverneur vor und der muss dann vom kanadischen Regierungschef bestätigt werden.
Okay.
Oder anders, nee, ich glaube, es war so, bevor ich jetzt hier Falsches sage, auf jeden Fall funktioniert das so, dass man dann irgendwie noch so ein mehr symbolisches Vertretungsmitglied des Staatsoberhauptes hat, das aber faktisch nicht allzu viel Einfluss auf die aktuelle Politik nehmen kann. Also man kann es auch ganz gut als Überbleibsel der alten Commonwealth-Macht sehen.
Mhm.
Genau, ansonsten kann man auch, also ist der Begriff nicht nur darauf begrenzt, es gibt ihn in vielen anderen Ländern. Russland hat zum Beispiel heute noch Gouverneure, die dann in bestimmten Gebieten, in bestimmten Föderationssubjekten regieren. Und auch China hat Gouverneure, Indien, Brasilien. Und sie orientieren sich halt alle an diesem Prinzip, dass sie über ein bestimmtes Gebiet herrschen, über welches sie dann eingesetzt wurden.
Aus der Auswahl deiner Beispiele möchte ich fast sagen, Gouverneure sind ein imperialistisches Werkzeug.
Das klingt wunderbar. Ja, genau. Also in heutiger Sicht ein bisschen übertragen, aber ja, ein Überbleibsel des Imperialismus noch.
Okay, also müssen wir uns Gedanken machen, wenn wir die in unseren, wenn wir einen Sozialstaat spielen wollen in Civ und dann plötzlich doch Gouverneure einsetzen, dann müssen wir ein bisschen über uns selbst nachdenken.
Ja, es wäre irgendwie so ein bisschen merkwürdig, wenn man irgendwie sagt, ja, wir sind jetzt irgendwie eine Demokratie, aber am Ende bestimmen wir denn als Herrscher doch, ah nee, hier kommt mal der Gouverneur hin und hier der, ja, ja, lasst euch mal von dem regieren. Etwas merkwürdig.
Da muss man sie vielleicht ein bisschen mehr so wie Bürgermeister sehen. Und die Menschen in Civilization, also die Ressource Mensch, muss man ja sagen, die war ja noch nie besonders ausgeprägt, was ihren eigenen Willen oder überhaupt Willen.
Nee, das stimmt. Das war ja immer so ein bisschen grob zusammengefasst. Und nur wenn es wirklich extrem wurde, kam es da mal irgendwie so zu Aufständen. Aber das zeigte sich dann ja auch irgendwie in 3 zufälligen Barbareneinheiten war es, glaube ich, in Civilization 5, die denn da gespawnt sind. Und ja, das war's denn.
Genau, 2 Infanterieeinheiten sind es, glaube ich, jetzt. Zumindest hatte ich immer 2-mal, ja,
Infanterie. Das sind auch die 2, die sich denn, also die aufkommen, wenn sich ein Staat oder wenn sich eine Stadt abspaltet von einem Staat.
Genau.
Genau.
Wir haben noch ein ganz großes Thema, das habe ich ein bisschen nach unten verschoben jetzt, weil das eigentlich ja so, also für mich zumindest, das Hauptding von Rise and Fall ist. Es ist ja auch so ein bisschen das, was im Titel steckt, wo der Titel herkommt.
Genau, das Beste kommt zum Schluss.
Das Beste, genau. Civilization hatte ja schon immer Epochen. Und das teilt es sich ja mit relativ vielen anderen Strategiespielen.
Genau.
So zumindest in der Grundstruktur. In Age of Empires 2 schreitet man ja auch in, naja, Epochen des Mittelalters voran, ne?
Genau.
Und Civ macht das auf einer Ebene, die ich habe mit Civ 5 angefangen, vorher kannte aus Empire Earth zum Beispiel.
Ja, stimmt. Sie insgesamt 15 oder so.
Ziemlich viele,
ja. Genau, da waren es sehr, sehr viele.
Da haben sich ja dann auch wirklich stark Sachen geändert. Ja, worauf ich natürlich hinaus will, ist diese Epocheneinteilung von dem dunklen, ich kann es nicht mehr dunkles Zeitalter nennen, bis heute. Weil ein dunkles Zeitalter ist ja jetzt was ganz anderes. Was macht denn Rise and Fall mit dieser Epocheneinteilung, die es immer schon gab, Björn?
Ja, also eine sehr schöne Frage. Es macht quasi so ein bisschen eine Verallgemeinerung der Epochen, indem sie quasi nicht mehr guckt. Im alten Civ war es ja so, sobald ein Spieler irgendwie eine bestimmte Technologie aus einer Epoche entwickelt hat, dann kam so einmal die Nachricht, die Menschheit ist jetzt irgendwie in der Epoche angekommen. Und alle Stadtstaaten haben sich dann da irgendwie angepasst, aber ansonsten ist nicht groß was passiert. Jetzt hat das Spiel das so ein bisschen umgeändert. Und alle Spieler betreten quasi gleichzeitig eine Epoche und verlassen sie auch gleichzeitig. Sie müssen jetzt aber innerhalb dieser einzelnen Epochen Punkte sammeln, um am Ende dann zu gucken, wie viele Punkte hat jede Zivilisation gesammelt. Die bestimmt nämlich, ob die nächste Epoche ein dunkles, ein normales oder ein goldenes Zeitalter wird. Und je nachdem, ob man denn ein dunkles, ein normales oder ein goldenes Zeitalter hat, hat das bestimmte Auswirkungen, unter anderem ganz stark auf die Loyalität. Also wenn eine Zivilisation ein goldenes Zeitalter hat, dann kommt viel, viel mehr Druck von den Städten auf andere Zivilisationen, während das in einem dunklen Zeitalter eher nachlässt. Und dieses System ist eigentlich ganz interessant spielerisch, aber ich finde, also historisch komisch, weil es die Geschichte immer so ein bisschen eindrängt, dass du quasi diese genau abgepackten Zeiten hast und dass alle Zivilisationen wirklich diesem Muster folgen. Und das finde ich so ein bisschen merkwürdig, weil es ja so impliziert, dass alle wirklich in Gleichschritt gehen. Und wenn man sich mal die Entwicklung von verschiedenen Völkern anguckt über die Zeit hinweg, sieht man ja, dass das eigentlich nicht der Fall ist.
Also hast du das vorher besser gefunden, dass die Nationen in ihrem eigenen Tempo voranschreiten?
Es ist schwierig, weil ja auch da schon irgendwie mit bei war, wenn quasi der Weiteste das Mittelalter erreicht hat, sage ich jetzt mal, dann waren ja alle anderen Zivilisationen automatisch auch irgendwie im Mittelalter. Für sie selbst galt das denn zwar nicht, aber es wurde immer so getan, denn dass die ganze Welt jetzt quasi sich im Mittelalter befindet, obwohl es im Endeffekt irgendwie nur eine Nation ist. Besonders merkwürdig war das halt in solchen Spielen, wo man dann irgendwie einen Pfad stringent durchgeforscht ist. Also beim Forschungssieg zum Beispiel mache ich es ganz oft so, dass ich unten haufenweise Technologien auslasse und irgendwie nur oben gezielt langforsche. Und das sorgt dann dafür, dass man irgendwie 2, 3 Zivilisationen einer Epoche erforscht und dann bist du schon wieder draußen. Und im Endeffekt, wenn man auf Online oder so spielt, kann es denn sein, dass du irgendwie nur 10 Runden in einer Epoche bist und also die ganze Welt dem Spiel nach. Und das wirkt halt irgendwie ein bisschen komisch, nur weil man sich denn quasi auf eine bestimmte Technologie konzentriert, aber noch nicht mal das Rad, sag ich jetzt mal als Extrembeispiel, erforscht hat. Ja, wirkt das halt ein bisschen komisch, wenn man denn schon sagt, okay, jetzt ist die Welt quasi schon im Mittelalter angekommen.
Das ist auch dieses typische Fortschrittsproblem, was Civ ja eigentlich immer schon hat. Oder zumindest Civ 5 und 6 ganz stark haben. Dieser Fokus auf alles, was neuer ist, ist besser. Und quasi am Ende stehen wir.
Ja.
Also ich habe das auch mal ein bisschen eloquenter formuliert in dem Artikel, den ich über die Frauendarstellung in Civilization 6 im Grundspiel geschrieben habe und auch da ein bisschen auf Kolonialismus und sowas eingegangen
bin. Ein sehr lesenswerter Artikel übrigens.
Dankeschön, dankeschön. Wenn der Historiker das sagt, bedeutet mir das umso mehr. Civ geilt sich halt dran auf, dass wir heute auf der Spitze der Zivilisation stehen, was vielleicht auch den Titel erklärt. Und alles, was vorher kam, ist nur dazu da, um auf heute hin zu leiten.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen ganz merkwürdig, dass Civilization so dieses teleologische Weltbild da drin hat, dass man irgendwie guckt, okay, das Spiel hat ein Ziel und das ist es irgendwie möglichst schnell in die heutige Zeit zu kommen. Die ganze Geschichte, ich meine, es ergibt Sinn, dass das Spiel irgendwann einen Cut machen muss und ja immerhin mit Zukunftstechnologien versucht zu sagen, okay, es geht irgendwie auch mit der technischen und ideologischen Entwicklung noch weiter, wenn man heute angekommen ist. Aber rein spielerisch ist es halt wirklich das Ziel zu gucken, dass man schnell in der heutigen Zeit landet, dass man am besten die Zeitalter alle möglichst schnell überspringt. Und das ist immer so eine sehr merkwürdige Botschaft. Generell finde ich es beim Spiel auch komisch, die Epocheneinteilung an sich, weil jetzt haben wir im Endspiel 8 Epochen sind es, glaube ich, wovon 2 irgendwie die Antike abdecken mit Antike und Klassik, glaube ich. Dann haben wir eine Epoche, die irgendwie das Mittelalter abdeckt und 5 Stück, die die Neuzeit abdecken. Und wenn man das jetzt einmal in Zahlen vergleicht, wir haben die Neuzeit, wenn wir irgendwie so ab 15. bis 16. Jahrhundert rechnen, irgendwie 500 Jahre, dazwischen 1000 Jahre Mittelalter und nochmal mehr Jahre Antike. Und wenn man das umdreht, haben die sehr wenig Repräsentation und die Neuzeit ist in Civilization sehr überrepräsentiert, was ich auch wieder irgendwie... Also ich finde es schade, dass das Spiel nicht mehr historischen Zeitraum für das Mittelalter und für die Antike zur Verfügung stellt und stattdessen irgendwie Epochen wie die Renaissance, die ja auch irgendwie als Weltepoche so gar nicht greifbar sind, weil sie mehr so ein europäisches Phänomen sind, da mit einbauen.
Es ist halt eurozentrisch, ne? Das,
ja.
Der Aufbau des Spiels. Und ich finde, es beißt sich auch ziemlich in gewissen Dingen mit dem Spiel, wie es tatsächlich ist und so dem, wie es gerne wäre. Weil, so geht's jetzt mir, das ist eine persönliche Einschätzung, aber ich habe das schon öfter gehört. Die letzten paar Ähren sind nicht die Spaß machen. Spaß machen die ersten 200 Runden, nicht die letzten 200.
Nee, sehe ich komplett genauso, weil du da halt viel, viel mehr Möglichkeiten hast und irgendwann dann kommt so die Phase, wo du darin festgefahren bist, dich auf deinen Sieg zu konzentrieren. Und dann macht man eigentlich nur noch das, du gründest keine neuen Städte mehr, sondern du versuchst wirklich irgendwie nur noch so zu optimieren, um dann schnell dein Raumschiff oder so fertig zu bekommen. Und es ist wirklich so, dass du irgendwann diesen Punkt überschreitest, wo man denn merkt, also es macht immer noch irgendwie Spaß, aber du hast nicht mehr so viel Freude am Entdecken und Städte bauen und denn hier noch was modernisieren, sondern ja, du rennst das so ein bisschen durch. Und generell kann man da vielleicht auch nochmal so kritisieren, dass auch durch den Technologiebaum so ein merkwürdiges Bild vermittelt wird, weil wenn man sich mal überlegt, welche Gebäude oder welche Modernisierung oder was halt nicht Militärisches in den letzten Epochen kommt, ist relativ gering. Dafür kriegst du denn die modernsten Supereinheiten wie den Kampfroboter oder die Kriegsjets oder was weiß ich. Und
Spec Ops seit neuestem.
Und dadurch entsteht halt irgendwie so ein Bild für den Spieler, als wenn alles auf Krieg hinausläuft. Du kriegst zwar dann auch in der Antike irgendwie Militäreinheiten, aber ja, ist mehr so ein Beiwerk, weil du dann irgendwie noch die Weltwunder hast und die ganzen und Kornspeicher und so einen ganzen Kram. Und wenn du dann im Late Game bist, so, was baue ich jetzt? Oh cool, ich kann jetzt technisch voraus und kann jetzt irgendwie Tarnkappenflieger oder so bauen, dann mache ich das doch mal. Und ob das so eine gute Botschaft ist, dass man quasi langfristig irgendwie vom Bauen zum Krieg kommt, finde ich, kann man auch diskutieren.
Ja, absolut. Stimmt. Und wo du sie gerade aufbringst, die Weltwunder, das fällt mir jetzt erst auf. Logisch gibt's am Anfang die meisten, weil das, was wir heute als Weltwunder bezeichnen, das sind ja auch eigentlich alles antike Sachen,
so, oder? Ja, eigentlich schon. Also hier im Norden ist jetzt ja die Elbphilharmonie sehr schön. Vielleicht geht da ja mal irgendwie was in Zukunft.
Ja, aber es gibt schon, was gibt es denn? Es gibt hier Sydney, das Opernhaus. Und den
aber was ich sehr schön finde, dass sie jetzt das Maracanã-Stadion als Weltwunder eingebaut haben. Das finde ich ganz nett als Fußballfreund.
War das nicht schon im Hauptspiel oder kam das jetzt erst?
Ach so, nee, stimmt, das war schon im Hauptspiel, oder? Doch, müsste schon im Hauptspiel.
Ja. Ich glaube schon. Relativ spät im Kulturstrang kam das nämlich immer. Und weil ich nie Lust hatte, Entertainment Districts zu bauen, habe ich es nämlich nie gebaut. Ja, was ich ganz toll finde, was in Rise and Fall dazu kam, ist hier das Scott Amundsen Research Center, also in der Antarktis.
Ich muss gerade mal überlegen, weil ich die Begriffe nur auf Deutsch kenne. Das ist die Forschungsstation da von Asmussen und genau das Dings.
Das fand ich ja super. Ich habe es bisher noch nie geschafft, das zu bauen, weil, also, was muss mich denn reiten, damit ich im Eis sitze? Ja, Öl und Uran wahrscheinlich. Aber dass es das jetzt gibt, finde ich super. Sowohl von, dass es halt im Spiel ist, aber halt auch spielerisch, weil manchmal bleibt einem halt nichts anderes übrig, als da in Eis und Tundra zu sein. Und wenn man Russland spielt, dann sitzt, glaube ich, sogar die Hauptstadt teilweise in Sibirien.
Also, ja, stimmt.
Es wird ja, das Terrain wird ja angeglichen ein bisschen an die Nation, die man spielt. Und so Sachen wie die Petra, die gab es ja schon, die aus der Wüste ein absolutes Powerhouse gemacht hat, also wo man dann durchaus echt gut siedeln konnte. Schön, dass es das jetzt auch für die Tundra gibt.
Ja, auf jeden Fall. Nee, das hat, glaube ich, sehr merkwürdige Bedingungen, weil ich hatte jetzt letztens ein Spiel, wo ich auch irgendwie eine Stadt hatte, die so halb im Eis war, aber man musste es, glaube ich, auf einem Hügel neben einem Industrie, nee, auf einer Eisfläche mit einem Campus, genau.
Genau, ein Campus mit einem Labor. Auf einem Hügel kann sein, aber auf jeden Fall im Schnee und mit mindestens, in der Tundra und mit mindestens 3 Schneefeldern in der Umgebung.
Ja, genau.
Sehr spezifisch.
Genau, vor allem, wenn man denn noch dazu bedenkt, dass man ja eh nicht so viel Produktion und alles in Schneestädten hat. Ja, ja. Also ich habe bis jetzt auch noch kein Game gehabt, wo ich es gebaut habe. Vielleicht mache ich mal irgendwie eins, wo ich denn speziell Russland nehme und mal gucke und dann.
Ja, worauf ich eigentlich raus wollte nur, war dieser, was du angesprochen hast, dieser Fokus von Gebäuden in den früheren Phasen, was nach hinten raus fast komplett wegfällt eigentlich.
Also spielerisch kann ich es verstehen, weil du ja irgendwann dann auch gucken musst, okay, das Spiel muss mal zu Ende gehen und da geben wir dann den Leuten so die Möglichkeit, sich da so ein bisschen jetzt zu spezialisieren drauf. Aber ich finde, gerade in der Neuzeit ist es halt so, du machst wirklich nur noch das irgendwie für deinen Sieg und nimmst die Technologie so an sich gar nicht mehr als wichtig wahr, als wie irgendwie, wenn du also bei mir ist es immer der Feudalismus, wenn man den irgendwie erforscht und dann sieht, wie die Nahrung explodiert durch die Felder und alles, dann freue ich mich immer und denke so, oh yes, geile Technologie.
Stimmt, das sind immer die sich am besten anfühlen, die dann so einen passiven Bonus auf irgendein Geländefeld noch geben. Stimmt, ja. Also dieser stringente Durchpowern vom Anfang zum Ende hat sich nicht geändert in Rise and Fall. trotz dunklen und goldenen Zeitaltern. Aber wir sollten wahrscheinlich erstmal noch erklären, was das überhaupt ist, beziehungsweise du kannst mir erklären, was ich dann darunter zu verstehen hätte, wenn wir uns jetzt hier im echten Leben in einem dunklen Zeitalter befinden würden.
Ja, das Gute ist, wenn wir jetzt in einem dunklen Zeitalter uns befinden würden, würden wir es
Würden wir keinen
wahrscheinlich.
Podcast aufzeichnen?
Ja, ja, stimmt. Weil dann würden wir es wahrscheinlich erstmal gar nicht wissen. Denn dunkles Zeitalter ist in der heutigen Geschichtsperspektive eigentlich immer ein Zeitalter, von dem wir sagen, es ist dunkel, nicht weil die Menschen da irgendwie schlecht gelebt haben oder weil die Lebensbedingungen schlecht waren, sondern weil wir halt einfach nicht viel darüber wissen, weil wir keine Quellen irgendwie haben, keine Überlieferung. Und also dementsprechend ist es schon mal gut, dass wir jetzt hier einen Podcast machen und in 1000 Jahren findet den vielleicht mal jemand und dann, ah, da können wir
War
jetzt so ein
kein
bisschen,
dunkles
ja.
Zeitalter. Also das kann man immer erst später beurteilen. Also immer erst, wenn es schon vorbei ist.
Genau, das ist so ein bisschen der Punkt an der Sache, weil das Spiel impliziert ja, dass das irgendwie ein schlechtes Zeitalter ist, dass das irgendwie nicht gut für das Volk ist. Aber ich meine, da kann man den Zusammenhang sehen. Okay, wenn man irgendwie wenig Schriftzeugnisse angefertigt hat und so, könnte man auch davon meinen, dass es halt nicht viel zu berichten gab, weil es auch nichts, ja, weil es auch nicht groß voranging. Könnte man natürlich schließen, aber rein fachwissenschaftlich ist das wirklich auf die Überlieferung bezogen und nicht auf die Qualität der Lebensverhältnisse. Das ist auch der Unterschied denn zum goldenen Zeitalter, weil sich dieser Begriff wiederum dann doch sehr stark an den Lebensverhältnissen und an der Gesamtlage einer Nation oder eines Staates orientiert. Der Begriff ursprünglich stammt aus der antiken Mythologie, aus dem griechischen oder auch aus dem römischen Raum. Daher kommt vielleicht auch das bekannteste, nämlich die Kaiserzeit unter Augustus von 31 vor bis 14 nach Christus, wo man allgemeinhin in der antiken Welt von einem goldenen Zeitalter sprach, das unter Augustus herrschte. Und das betraf denn eben zum einen auch die Überlieferung. Also wir haben heute, was die Quellen über diese Zeit sind, relativ viel, sei es jetzt aus historischer Perspektive, sei es jetzt Dichtung oder was weiß ich, alles Verschiedenes. Da haben wir relativ viel. Und daraus können wir eigentlich auch schließen, dass es zur damaligen Zeit auch dementsprechend erfolgreich war, das römische Imperium. Es hatte wachsende Außengrenzen, den Menschen ging es auch nach den Bürgerkriegen relativ gut. Also man kann auch sagen, dass das von den Lebensverhältnissen zur damaligen Zeit sehr gut war.
Findest du das goldene Zeitalter, so wie es in Civ 6 realisiert ist, besser als wie man es aus Civ 5 kannte? Weil da gab es das ja auch. Das Dunkle zwar nicht, aber das Goldene schon.
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich muss ich sagen, dass das in Civilization 6 jetzt sehr gut in die Spielmechanik mit der Loyalität so eingearbeitet. Aber im Prinzip ist es ja auch so der einzige Aspekt, wo man das denn größtenteils sieht. Natürlich gibt es denn unter den Boni, die man da beim Epochenwechsel wählen kann, so ein paar. Aber ich finde, in Civilization 5 hat man das goldene Zeitalter an sich spielerisch auch durch die erhöhte Gold- und Produktion, gerade durch die Produktionsrate, viel mehr irgendwie wahrgenommen. Also
Also ich muss das vielleicht kurz erklären, wie das war, weil kennt ja vielleicht nicht jeder. In Civilization 5 gab es ein Glückssystem, etwas anders als in Civilization 6, weil es da Global Happiness gab. Also das Glück, die Freude, der Gesundheitszustand aller Einwohner im gesamten Reich wurde da zusammengerechnet. Und wenn am Ende eine positive Zahl dabei rauskam, dann ist erstens das Reich besser gewachsen. Und zweitens wurde diese Zahl auf einem Zähler ging der jede Runde hoch. Und wenn eine bestimmte Grenze erreicht wurde, dann wurde das gesamte Königreich, das gesamte Reich in ein sogenanntes goldenes Zeitalter gehievt. Das war zum Beispiel ganz lustig bei den Brasilianern, da ist das nämlich der Karneval. Und das hat dann dafür gesorgt, dass sämtliche Produktion sich erhöht hat, dass sich eifriger fortgepflanzt wurde, dass, ich glaube, man sogar im Handel ein bisschen mehr gekriegt hat, ne?
Und das fand ich halt, also wenn ich es jetzt so spontan überlege, muss ich sagen, man hat in Civilization 5 spielerisch mehr das goldene Zeitalter wahrgenommen. In Civilization 6 ist es jetzt, also aus meiner Sicht auch gut eingearbeitet, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh geil, goldenes Zeitalter, jetzt geht's richtig ab, sondern ich freue mich halt darüber, über den Loyalitätsdruck vor allem, aber im Prinzip, ja, spiele ich so weiter und es gibt viele andere Aspekte, über die ich mich im Spiel irgendwie mehr freuen würde, wenn sie denn kommen.
Es ist sehr menülastig, finde ich. Also es ist halt, bis man merkt es halt am Anfang, wenn man drüber grübelt, was man jetzt für einen Bonus sich nimmt, hat man dann immer so 4 zur Auswahl, einen eher militärisch, einen wissenschaftlich, einen religiös oder touristisch und haben dann auch immer ganz süße Namen, der mit Tourismus, den ich oft nehme, der heißt Wish You Were Here. Also, ich wünschte, du wärst jetzt hier. Muss ich auch immer an Casablanca denken, wo es in Civilization 5 auch ein Achievement zu gab. Das hieß, schau mir in die Augen, Kleines.
Ach, das ist hier der Film da von 44, den genau. Ich auch noch nicht gesehen habe, aber so diese typischen Dinger.
Der ja auch eine ganz interessante Geschichte in Deutschland hat, ne? Erst viel, viel später mit dem tatsächlichen Thema bei uns verfügbar war, weil er spielt ja zur Nazi-Zeit.
Ah, okay. Auf jeden Fall was ich mir auch nochmal angucken werde.
Hat vermutlich auch historischen Wert. Also mittlerweile kriegt man die Originalversion auch in Deutsch. Auf Deutsch.
Ah, cool. Nee, was ich noch zu den goldenen Zeitaltern sage, ich fand es auch im Spiel sehr nett, weil ich mich gewundert hatte, hey, was denn auf einmal mit meiner Helligkeitseinstellung auf dem Bildschirm? Ist da irgendwie was runtergegangen und so? Bis ich dann erst später gemerkt habe, ach, das passt sich auch der Helligkeit an, je nachdem, ob man dunkles oder goldenes Zeitalter hat. Bei einem goldenen ist es hell und strahlt so ein bisschen und wenn es dunkel ist, ist es irgendwie so ein bisschen träge und matt und ja.
Ach, du meinst diesen Globus da, der unten rechts in der Ecke oder
das ganze Spiel an sich?
Ach echt? Okay, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich dachte, das hat was mit den Tageszeiten zu tun.
Ah, oh, das kann natürlich auch, aber ich meine, das hat was mit dem Zeitalter zu tun. Wenn du quasi golden bist und strahlst, dann ist alles so hell und wenn nicht, alles so trübe und matt.
Das ist gut möglich. Wir können es ja verwechselt haben. Wir haben jetzt die dunklen und die goldenen Zeitalter. Die stechen natürlich raus. Was ist denn bitte normales Zeitalter?
Ach so, das ist eine sehr gute Frage. Ein normales Zeitalter. Ich schätze mal, normales Zeitalter ist in der Einteilung, wenn man es so gegenüber macht, kann man es schlecht irgendwie erklären. Was normales ist, ist halt irgendwie vielleicht so, kann man es gut beschreiben als Zustand, wenn man nicht in einem goldenen und nicht in einem dunklen ist. Das ist eine super Begründung.
Also, wenn es nicht bemerkenswert ist, alles, was von unserer Warte aus zurückgeguckt, nicht bemerkenswert ausschaut.
Schwierig, ja, ist irgendwie, was könnte man da mal als, ich versuche jetzt mal irgendwie ein passendes Beispiel zu finden.
Mhm.
Nee, ja genau, nehmen wir doch irgendwie mal jetzt Deutschland seit der Wiedervereinigung. Das ist wahrscheinlich, es ist relativ gut überliefert, man wird irgendwie sowas dazu schreiben können später, aber es ist, glaube ich, jetzt nichts, wo man sagt, das ist irgendwie jetzt die Sternstunde der deutschen Nachkriegsgeschichte oder so. Weil da würde man vielleicht eher sagen, wenn man jetzt irgendwie guckt, wann hatte denn quasi jetzt mal die BRD so ihr goldenes Zeitalter, würde man das ja wahrscheinlich auch irgendwie so direkt auf die Nachkriegsjahre packen, wo man irgendwie sehr wirtschaftlich wieder florierte, wo sich alles aufbaute, wo man dann ja auch das Wirtschaftswunder irgendwie hat. Das wäre vielleicht so die Phase, wo man dann sagen würde, ja, das ist vielleicht so unser goldenes Zeitalter und der Rest ist so normales Zeitalter, es ist viel überliefert, man könnte auch zu allem was sagen, aber es ist eine Epoche, wo man so vor sich hinlebt, sag ich jetzt mal.
Mhm. Wobei das ja, wenn wir es so machen wollen würden, wie Sift es macht, dann müsste ja erst müssten die Erfolge kommen und danach Ach kommt so. Das goldene Zeitalter, ne? Weil
ja,
die
stimmt.
Punkte, die kriegt man ja im Zeitalter davor für heroische Leistungen.
Ja, das stimmt. Das ist auch irgendwie eine sehr interessante Spielmechanik, wenn man es mal so betrachtet, dass quasi so ein goldenes Zeitalter nicht den momentanen Zustand, sondern so ein bisschen die Vergangenheit darstellt. So nach dem Motto, ihr habt viel gemacht, jetzt betretet ihr ein goldenes Zeitalter, aber in diesem goldenen Zeitalter an sich passiert gar nicht viel. Und das ist, stimmt, jetzt wo du es erwähnst, also sehr interessant, wenn man es denn mal so betrachtet, wobei es ja eigentlich immer andersherum ist, dass ein goldenes Zeitalter sich dadurch auszeichnete, was in diesem Zeitraum passiert ist und nicht, was davor passiert ist. Weil würde man das auf die Logik übertragen, wäre es irgendwie komisch, so den Zeitraum ab 49 bis 63 rum irgendwie so als goldenes Zeitalter.
Oh nein, das wäre dann das Dark Age.
Wo haben wir die Punkte dafür angesammelt?
Ja, genau. Ja, das hat ja Civ 5 dann ein bisschen besser gemacht. Da hast du halt in dem Moment, wo du die Punkte erreicht hast, zack, hattest du dein goldenes Zeitalter.
Genau.
Aber es ist halt eine Spielmechanik. Du hast hier noch was zur, wir sind da ein bisschen von abgekommen, diese Einteilung der Epochen. Möchtest du mir was zu China erzählen?
Muss ich einmal kurz gucken. Ah, ja genau, zu China gerne, weil das war so ein Beispiel, wo halt dieses sehr westlich-europäisch ausgeprägte Epochenkonzept irgendwie überhaupt nicht übereinstimmt. Also um China mal so zu erwähnen, dort gab es von 221 vor Christus bis 1912 nach Christus ein Kaiserreich und das ist halt auch sehr stringent und würde sich überhaupt nicht in dieses antike Mittelalter-Neuzeit-Schema einordnen lassen, weil die chinesische Geschichte eben diese Kaiserzeit natürlich mit Unterteilung aneinander, aber diese Kaiserzeit so an sich doch als Ganzes sieht. Und das ist so ein bisschen das Problem in Civilization, dass man sich halt sehr an diesem westlich-europäischen Bild orientiert und so ein bisschen andere Kulturen da hineinpresst und nicht guckt, haben die vielleicht einen eigenen historischen Betrachtungszeitraum, sondern das da so angleicht. Auch wenn ich sagen muss, im Spiel gibt es nicht viele Möglichkeiten, dass man es anders machen könnte, beziehungsweise mir würde jetzt spontan nicht einfallen, wie man das Problem so lösen könnte. Insofern ist es dahingehend gut gelöst. Man muss aber immer im Hinterkopf haben, dass diese Einteilung nicht globalgeschichtlich auf alle möglichen Völker, die im Spiel sind, übertragen werden kann.
Genau. Es ist halt, genau, darauf wollte ich hinaus, auf dieses so hineinpressen. Es ist halt wieder ein Eurozentrismus oder Amerika-zentrisch. Und spielerisch würde sich wahrscheinlich anders, nur mit einem ziemlich heftigen Balanceakt lösen lassen. Ich meine, ich fände es durchaus ansprechend, wenn das Aztekenreich zum Beispiel zwar trotzdem über die gesamte Spieldauer da ist, aber so seine ganz eigenen Epochen hat.
Und ja, wenn genau.
Es nur eigene Epochennamen wären.
Vor allem Civilization 5, wenn ich da mal kurz reingrätsche, die Maya hatten, glaube ich, die hatten da den eigenen Kalender. Du hattest genau. Da niemals so diese Zeitzählung von, also die Zeitzählung, die wir heute haben, sondern du hattest immer diese Maya-Zeitzählung, die man zwar irgendwie nicht verstanden hat, aber ich fand, das war ziemlich großartig, weil das halt genau diese Maya-Kalenderzeit ist und das hat dem Volk auch so ein bisschen Eigenständigkeit dann gegeben.
Ja, das ist echt klasse. Und da wurde es dann ja zu einem, also ein bisschen konnte man sich's dann ja auch wie so ein Science-Fiction-Teil vorstellen. So würde es aussehen, wenn es die Maya heute noch. Wobei, es gibt ja heute noch Maya, wenn es das Maya-Reich heute noch gibt.
Das stimmt.
Da kann ich noch ein Spiel empfehlen. Das ist mir eingefallen, weil du hier China genannt hast. Es gibt ein ähnliches Spiel, also so ein 4X-Spiel, ähnlich wie Civilization. Das nennt sich Oriental Empires. Das wird gepublished von Iceberg. Und das habe ich vor einer ganzen Weile mal angefragt für ein Forschungsprojekt. Habe das dann auch tatsächlich bekommen. Also das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man bei einem Publisher mit einem akademischen Grund anfragt, ob man einen Spiele-Key bekommen könnte. Dann wird man da ganz oft nicht gehört. Deswegen wollte ich das jetzt nochmal erwähnen. Danke, Iceberg. Das ist cool. Und das ist ein Spiel, das spielt in Bronzezeit von China, also in der, ich kenne mich natürlich jetzt gar nicht so richtig aus, aber in der Zeit, in der sich das Kaiserreich gefestigt hat, mehr oder weniger.
Arbeiten Sie da nicht ganz viel mit diesen Dynastiebegriffen?
Genau. Und da gibt es auch solche Ähren, solche Epochen, die sich eigentlich in, also die drücken sich noch viel weniger aus als bei Civ. Das ist halt quasi nur eine Grenze bis eine Schranke, die irgendwann hochgeht und man kann dann weitere Dinge erforschen. Da das aber ein viel engerer Zeitraum ist, der da abgedeckt wird, ich weiß leider nicht, wie viele Jahre oder 100 Jahre, ist das, was am Anfang, also ich weiß, die erste Ära heißt Early Bronze Age, also die frühe Bronzezeit, und danach kommt die Warring States Era, also es geht da auch ziemlich über von jetzt am Anfang siedelst du mal für dich und dann triffst du relativ schnell auf Nachbarn. Also das sind alles Dynastien, die es wohl irgendwie gegeben hat. Wu und Shang und Gi sind drei Namen, die ich im Kopf habe. Also unterbrich mich, wenn ich irgendwas ganz doofes sage.
Oder die chinesische Geschichte habe ich auch sehr wenig Ahnung da. Leider nur sehr rudimentär.
Also wenn ich ganz großen Müll erzähle oder vielleicht sogar das Spiel korrekt nacherzähle, das Spiel aber großen Quatsch erzählt und ihr als Zuhörer kriegt es mit, bitte schreibt es uns. Ich freue mich da sehr, aufgeklärt zu werden. Da sind diese Epochen, 4 Stück gibt es, sehr nah beieinander, was den Technologiestand angeht. Also da gibt es halt im ersten Zeitalter gibt es Bogenschützen oder kann man sich Bogenschützen erfinden. Und im letzten sind es dann zwar, da gibt es zwischendurch einmal Armbrustschützen und dann gibt es die Repetierarmbrust. Aber weiter geht es dann halt nicht. Natürlich eingeschränkt von diesem historischen Setting. Und alles, was da am Anfang passiert, ist am Ende immer noch wertvoll. Also ich kann am Ende immer noch mit einer Armee aus Bogenschützen echten Schaden an einer gegnerischen Stadt anrichten, weil ich halt zwischendurch auch mal Feuerpfeile erforscht habe oder so. Also auch die alten Sachen noch
relevant cool. sind. Das ist nicht so dieses typische, ja, irgendwann werden sie halt hochentwickelt und dann bist du halt nutzlos, weil du ja irgendwie in Civilization beispielsweise schon irgendwie 1-2 Epochen später mit Bogenschützen überhaupt nichts mehr machen kannst.
Genau, und da ist es ja auch wieder diese stringente Entwicklung. Da ist man, heißt die Schleuder, wird zum Bogenschützen, wird zum Armbrustschützen, wird zur Feldkanone, glaube ich. Also direkt irgendwie Maschinenkanone. Ja. Relativ krasser Sprung, den ich da immer fühle. Und in dem Fall ist es halt nicht so. Da sind das alles einzelne Einheiten, die zwar tendenziell durchaus stärker werden, aber halt auch eigene Schwächen dazu kriegen. Also es ist da immer eine Option, statt einem schwer gepanzerten Langspeerkämpfer auch zurückzugehen und den Bauern mit einem kurzen Speer auszurüsten, weil man halt gerade eher mehr Leute braucht, als dass man schwer bewaffnete Leute braucht.
Ja, das ist natürlich cool, weil es ja auch denn taktisch sich ganz anders spielt, als wenn du jetzt irgendwie guckst, in der Spätphase von Civilization bist du irgendwie eine Epoche weiter und überrennst deinen Gegner mit einer, was weiß ich, Einheit, einfach weil sie stärker ist.
Genau, ja, das wollte ich einfach nochmal empfehlen. Oriental Empires heißt das.
Interessant.
Jo, hast du noch was, das wir erwähnen müssten zu Civ 6?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich gucke hier einmal durch, was ich mir hier noch so an Notizen gemacht hatte. Da. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, das ist aber jetzt nichts Rise and Fall spezifisches, sondern ist auch davor schon so gewesen, dass man bei den Nationen, die jetzt neu dazugekommen sind, auch so dieses typische kulturelle Zugehörigkeit der Sachen auch passend zur Nation hat, die aber auch zeitlich miteinander nicht viel zu tun haben. Da kann man zum Beispiel Robert als Beispiel nennen, der ja der Herrscher der Schotten im Spiel ist und der von 1274 bis 1329 regiert hat. Das besondere Gebäude oder die besondere Modernisierung der Schotten ist der Golfplatz, den man ja auch genauso wie Robert heutzutage als typisch schottisch sieht. Aber die beiden, also Robert hat nie auf einem Golfplatz irgendwie Golf gespielt, weil der erst, wenn überhaupt, 200-300 Jahre später auftauchte. Also hier macht das Spiel das, was es gerne macht und guckt so, aha, woran denkt irgendwie so der typische Spieler, wenn er diese Nationen hört, welche Herrscher kommen ihm in den Kopf, welche Gebäude verbindet er damit und dann wird das so zusammengepackt, ohne dass da irgendwie, also das muss nicht heißen, dass es nicht passt, bei Wilhelmina zum Beispiel passt das ja zum Beispiel ganz gut mit dem Radio Oranje, aber generell muss das nicht heißen, dass der Herrscher auch irgendwie einen Bezug zu allen möglichen Agenten oder Gebäuden hat, die ein Volk ausmachen.
Generell scheint sich da Civ 6 auch so weit drauf zu konzentrieren, dass jeder Herrscher diese eine Herrscherfähigkeit, dass die auch was mit ihm zu tun haben muss und der Rest recht auswechselbar ist, was ja auch damit zu tun hat, sicherlich, dass einige Nationen mehrere Herrscher haben oder noch kriegen.
Ja, genau. Da bin ich auch nochmal gespannt, was da so kommt, weil als sie das Feature angekündigt hatten, indem sie 2 griechische Herrscher schon dabei hatten, war ich eigentlich auch schon mal drauf gespannt, aber bis jetzt hielt sich das ja alles noch so in Grenzen.
Das waren Gorgo und Sokrates, oder?
Gorgo und Perikles, glaube ich.
Perikles, genau. Perikles Athen und Gorgo für Sparta.
Genau.
Was ich eine sehr schöne Auswahl fand, dieses Stadtstaaten zu nehmen.
Ja, genau.
Überhaupt dieses Feature einzuführen, beziehungsweise wieder einzuführen. Ich glaube, Civ 4 hatte das auch, mehrere Anführer
pro Stadt, oder? Genau. Nee, finde ich auch sehr, sehr gelungen, weil du ja auch so ein bisschen denn zeigen kannst, Griechenland ist ja so ein super Beispiel, wo du irgendwie halt das übergeordnete Griechenland hast, das aber irgendwie in sich noch relativ zerteilt war. Und das finde ich sehr gelungen. Sehr interessant in dem Hinblick auch, fand ich es, als sie angekündigt haben, dass Alexander der Große wieder dabei ist, der aber kein Grieche ist, sondern hier ein eigenständiger Makedone. Und ich hatte dazu dann auch noch einen Blog-Eintrag geschrieben und dabei herausgefunden, dass das ja heute eine super heikle Sache ist, zu wem Alexander denn nun gehört. Und würde mich mal interessieren, was so, wenn ein griechischer Spieler jetzt das Spiel spielt und sieht, Alexander ist da, aber der ist kein Grieche, ja, wie der das so findet, weil ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus eine politische Botschaft ist vom Spiel, die Spieler in Griechenland jetzt nicht allzu begeistern wird.
Stimmt, da hast du recht. Da habe ich letztens auch was, ich glaube, in einem Podcast auch, in einem Radiobeitrag, was gehört, dass es da wohl auch mit dem Staat Mazedonien, also Alexander ist Makedone und heute gibt es den Staat Mazedonien. Das ist richtig,
Ja,
oder?
genau.
Genau. Und dass Griechenland da durchaus Probleme mit der Benennung hat, weil sie dieses Mazedonien als Teil ihrer eigenen nationalen Identität
Genau.
sehen und dass es da wohl auch von Griechenland aus Forderungen gab, dass sich der Staat heute doch lieber Nordmazedonien oder so nennen soll.
Ja, es ist ganz interessant, vor allem wenn irgendwie das dafür sorgt, dass zehntausende Griechen irgendwie demonstrieren und man denkt so, okay, das ist ja irgendwie so eine, also für uns, also als ich davon gehört habe, habe ich das gar nicht so groß wahrgenommen, aber wenn man es denn einmal weiß und weiß, wie emotional da irgendwie beide Parteien miteinander Probleme haben, ja, ist es sehr interessant, dass ein Spiel jetzt so sagt, okay, vorher war Alexander immer Grieche und jetzt machen wir ihn einfach mal zum eigenständigen Makedonen. Von daher, ja, interessant.
Ja, also ich finde das auch super interessant, da die politische Botschaft rauszulesen. Würde mir das auch öfter wünschen. Also vielleicht, also unabhängig davon, auf welcher Seite dieses politischen Konfliktes ich jetzt stehe, ich freue mich einfach super darüber, wenn ein Entwickler den Mut hat, sowas einfach mal zu machen.
Ja, genau.
Also vielleicht sehen wir ja demnächst im nächsten Add-on dann einen katalonischen Herrscher für Spanien. Spanien
Spanien.
ist ja so ein bisschen der Dorn in meinem Auge, wenn es um Civ 6 geht, weil ich das, also diese Nation besteht in dem Spiel ja wirklich zu 100% aus Kolonialismus und Missionaren. Zwei Dinge, die ich nicht so gerne habe. Also ich würde mir da so einen 180-Grad-Dreh in der Regierung von dieser spielbaren Nation, das fände ich schon mal sehr ansprechend. Spielerisch machen sie das ja schon mit Indien, weil Chandragupta, der spielt sich ja komplett anders eigentlich als Gandhi. Obwohl Gandhi natürlich durchaus auch seine kriegerischen Züge hat in der Civ-Reihe.
Ja, auf jeden Fall. Also wer da einmal mit Gandhi als Nachbar gespielt hat, weiß, dass er doch immer aufpassen muss. Nee, aber das mit Spanien finde ich auch sehr interessant, weil da würde sich ja die Möglichkeit dann anbieten zu sagen, wir gucken, dass wir irgendwie noch einen zweiten Herrscher finden und machen den dann irgendwie ganz anders als jetzt Philipp.
Genau. Also ich hoffe, dass das auch noch öfter kommt. Ich habe am Anfang ein bisschen die Nase gerümpft, als es hieß, einer von den neuen Anführern ist ein zweiter Anführer für Indien, weil so aus der mehr für mein Geld Perspektive will ich natürlich immer das Maximale und wenn da neun neue Anführer draufsteht, will ich auch neun neue Staaten. Aber an sich ist es doch echt eine coole Sache, dass man mehrere Möglichkeiten mit einer Nation bekommt, weil man ja auch, wenn man so spielt wie ich, dann spielt man jede Nation bzw. jeden Anführer einmal, weil man will ja alle Achievements kriegen erstens und zweitens will man ja auch alles mal ausprobiert haben. Das bedeutet natürlich, dass man nicht so viel sieht von den einzelnen Nationen, wenn man einmal durch ist. Und wenn ich dann dazu gebracht werde, mit einem anderen Herrscher die gleiche Nation nochmal zu spielen, nochmal deren Boni auszunutzen, vielleicht aber auf eine komplett andere Art und Weise, ist es halt spielerisch auch wieder total klasse.
Ja, das stimmt. Und da bin ich auch mal gespannt, ob da irgendwie in Zukunft noch so der ein oder andere Herrscher seinen Weg ins Spiel finden wird.
Könntest du dir da einen vorstellen? Hast du gerade so einen im Kopf?
Ja, ich hatte mal zu Civilization 6, hatte ich mal ein Ranking gemacht, irgendwie so ein Top 5 Ranking, wo ich mir so überlegt habe, Wer könnte denn mal so als neues Staatsoberhaupt für Deutschland irgendwie auftauchen? Da gibt es ja auch noch genug Namen, wo man mal so überlegen könnte, wie könnte man die so ins Spiel einbauen, weil Deutschland in Civilization ja immer so ein bisschen, also eigentlich immer Militär- und Produktionsfokus hatte. Und da könnte
Bismarck und
man, ja,
Barbarossa, ja.
genau, und da könnte man natürlich auch so diskutieren, ist das so dieses Bild vom Deutschland Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert, die halt immer viel auf Krieg hinarbeiten und was man da irgendwie noch machen könnte. Und ich muss mal kurz überlegen, ich meine, ich hatte da auf Platz 1 Otto den Großen gesetzt, den ich mir als deutschen Herrscher durchaus vorstellen könnte, weil er ja von vielen auch als einer der größten Herrscher in der deutschen Geschichte gesehen wird. Einige sehen ihn ja auch als Herrscher an oder als ersten wirklich großen deutschen Herrscher. Und da könnte man vielleicht auch was einbauen, dass man halt weggeht von diesem Militärischen, dass man guckt, dass er als damals von Gott eingesetzter Kaiser vielleicht Religionsboni bekommt, weil gerade so religiöse Boni sind ja was, was Deutschland eigentlich noch nie hat in Civilization. Und das würde ich mal ganz interessant finden.
Wobei er natürlich hier Barbarossa, den es jetzt gibt, der hat ich mit meinen Achievements, ich weiß, ich bin da, ich finde, da stecken einfach viele tolle Sachen drin. Der bekommt ja sein Achievement dafür, dass er Jerusalem erobert. Also, dass er den Kreuzzug vollendet quasi.
Was auch sehr
Ja.
witzig ist, weil das ist ein Achievement, ja, das man quasi spielerisch nachholt, was aber in echt ja so auch nicht passiert ist.
Ja, hast du da nicht auch einen Artikel zu Age of Empires 2 geschrieben?
Oh, was für ein Zufall, ja. Das fand ich ganz witzig, weil das war immer so eine Sache, die man halt als Kind, wenn man die Kampagne durchgespielt hat, war das halt immer so, ja, und am Ende hat das denn irgendwie nach Jerusalem doch noch geschafft. Das war halt eine so schöne Erzählung, dass er denn halt irgendwie starb, aber man hat ihn dafür am Ende gesorgt, dass er denn doch noch in Jerusalem begraben wird. Und erst im Nachhinein habe ich dann irgendwie rausgefunden, oh, okay, hier weicht das Spiel irgendwie total ab von der Realität, weil er Jerusalem auch tot nie erreicht hat, sondern in Tyrus, glaube ich, denn begraben wurde. Und das ist auch wieder so ein Beispiel, wo man denn sieht, man kann auf historische Genauigkeit verzichten, wenn dem zugrunde denn eine gute Geschichte folgt. Und also die Geschichte, wie ich sie bei, also wie sie bei Age of Empires 2 erzählt wird, finde ich nach wie vor sehr, sehr gut. Und deshalb nehme ich es dann auch in Kauf, wenn es halt erfundenes Ende ist, will ich mal sagen. Also ganz erfunden ist es ja auch nicht, weil es ja wirklich sein Ziel war. Man vollendet quasi was, was es in der Realität so nicht gegeben hat.
Das ist ein wundervolles Schlusswort. Also für alle, die jetzt eifrig mitgeschrieben haben, die ganze Zeit über, alles, was wir hier erwähnt haben an Artikeln, das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Dann könnt ihr ganz eifrig auf Björns Blog Videospielhistoriker nachlesen. Du hast noch was Schönes für uns. Du
Ja.
hast noch eine Studie, an der wir alle teilnehmen können, wenn wir möchten, richtig?
Ja, gerne. Danke, dass du das nochmal ansprichst. Ich arbeite nämlich zurzeit für ein Seminar im Bereich Geschichte, wo wir so ein bisschen das Thema Geschichtsbilder und Geschichtswahrnehmung erforschen. Und ich beschäftige mich da mit der Frage, ob es eine Korrelation dazu gibt, wenn man früher als Kind viel Videospiele gespielt hat, ob man denn auch ein höheres Interesse am Geschichtsunterricht hatte. Weil das hatte ich immer so bei mir als Bild im Kopf, weil ich es von mir selbst nur so kenne. Ich habe halt früher relativ viel Age of Empires, Anno und was weiß ich gespielt und war halt deshalb auch immer sehr motiviert für den Geschichtsunterricht und habe mich da sehr rege beteiligt. Und jetzt würde ich halt gerne einmal herausfinden, ob das quasi ein Einzelfänomen ist oder ob man wirklich so generell sagen kann, dass ein höheres Interesse an Videospielen das Interesse am Geschichtsunterricht beeinflusst. Oder ob es auch andersherum ist, dass man irgendwie, wenn man gut in Geschichte ist, dann auch so ein Interesse für historische Videospiele entwickelt. Und dazu habe ich jetzt eine Umfrage gemacht, die ist relativ kurz, sind nur 8 Fragen, also 8 inhaltliche, 2 kurze persönliche, alles anonym. Und das dauert nicht lange, das durchzumachen, irgendwie 10, 15 Minuten, wenn ihr viel schreibt. Und es wird mir halt sehr helfen, wenn wir da noch ein paar Leute finden, die den durchspielen.
Ja, genau. Das ist, finde ich, auch ein super schönes Thema. Also die Studie findet ihr auch in den Shownotes, ganz oben, damit man sie ja nicht übersehen kann. Hast du da eine zeitliche, also bis wann die offen ist oder bis wann die ausgewertet sein muss?
Also ich habe mit der Auswertung Zeit bis Ende März, wollte mir aber, ja, also 1, 2 Wochen bin ich noch mit einer anderen Prüfung beschäftigt, danach wollte ich mich denn daran setzen, also ist noch genug Zeit.
Gut, also wenn ihr das hier hört, entweder wenn es frisch herauskommt oder in naher Zukunft, so bis April, Schaut doch mal in die Shownotes, macht die Studie mit. Ich habe auch schon mitgemacht. Ich fürchte allerdings, dass ich nicht so viel dazu beisteuern konnte zu deiner Perspektive, weil ich habe da genau dieselbe, zumindest genau dasselbe Gefühl gehabt. Ich finde, es ist allgemein ein super spannendes Thema, wie ein Videospiele dazu gebracht haben, bestimmte Entscheidungen zu treffen, bestimmte Wege einzuschlagen, die einen ja bis heute verfolgen. Also
ja, genau.
Bis heute wandelt. Genau. Aktiv Englisch lesen gelernt habe ich, als ich angefangen habe, Final Fantasy X zu spielen, damals auf der PlayStation 2. Das hatte deutsche Untertitel, aber eine englische Synchro. Und damit habe ich mit angefangen, Englisch beizubringen, was dann dazu geführt hat, dass ich sehr viel Interesse dran hatte, im Englischunterricht aufzupassen. Dann habe ich es auf Bachelor studiert, Englisch, und jetzt mache ich in dem weiter in der Linguistik. Also wenn mich ein Spiel, na, viele Spiele haben mich geprägt, aber wenn mich eines so direkt auf einen Pfad gebracht hat, dann ist es Final Fantasy X.
Ja, also das finde ich halt so das Coole, wenn man irgendwie so sieht, dass man wirklich sagen kann, ja, das Spiel hat irgendwie auch meinen ganzen Lebenslauf so ein bisschen geprägt, weil bei mir war es halt genau Age of Empires, weil ich dadurch schon immer Interesse an Geschichte, auch so ein bisschen an Geografie und an geografischen Orten und so hatte. Und da bin ich auch relativ sicher, hätte ich das als Kind nicht irgendwie von meinen Eltern irgendwie zum Spielen bekommen und hätte ich da nicht so viel Zeit reingesteckt, hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie nie Geschichte denn auf Lehramt studiert und dann würden wir wahrscheinlich nicht hier sitzen.
Genau, ja. Also bei mir war es in diese Richtung, war es Age of Mythology.
Hast du das gespielt? Ja, das war auch wunderbar. Das ist dann wiederum einer der Gründe, warum ich so eine Begeisterung auch für Antike und so weiter habe und warum denn Latein mein Zweitfach ist.
Ah, okay. Also gleich zwei große Einflüsse.
Ja.
Age of Mythology hat mich auch sehr dazu gebracht, erstens in Geschichte, in dem kurzen Jahr oder in dem kurzen Abschnitt, in dem wir die Antike behandelt haben, gut aufzupassen, als auch Religion nicht so schlimm zu finden.
Ja, das genau.
Also Religionsunterricht fand ich ja ganz, ganz grausig, bis wir mal angefangen haben, über andere Religionen zu reden und ich plötzlich diesen Anubis-Krieger, den ich da immer auf meine Feinde hetze, wieder erkannt habe.
Oh, aber schön, dass du es kurz versteckt hast. Das Problem, das ich auch immer sehe, dass Antike immer so super kurz unterrichtet wird im Schulunterricht und doch alles irgendwie weg fällt zugunsten der Zeit so ab Französische Revolution und so. Und das werde ich gucken, dass ich das später auf jeden Fall anders mache und dass da mehr Zeit für die Antike bei ist. Weil, was ich auch doof finde, es ist so ein Thema, man macht es irgendwie, also vor allem in 6., 7. Klasse, wo man halt noch nicht so tiefgehend arbeiten kann, weil man auch neben den historischen Fakten Schülern erstmal so ein bisschen beibringen muss, ja, was ist denn eine Quelle, wie arbeitet man mit denen? Und meistens fällt die Antike deshalb so als ernsthafter Diskussionszeitraum größtenteils weg. Und das finde ich sehr schade.
Also wenn du da Einfluss auf den Lehrplan nehmen kannst, deine Schüler werden es dir sicher danken. Ich hätte es getan. Ich habe mehr im Lateinunterricht über die Antike gelernt als in Geschichte. Ja, Björn, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du mit mir hier über Civilization geredet hast und viele andere tolle, lehrreiche Sachen.
Ja, vielen, vielen Dank erstmal, dass du mich eingeladen hast. Das ist ja das erste Mal, dass ich irgendwie in diesem Bereich auch irgendwie dazu komme, da so ein bisschen lockerplockig mal ein bisschen drüber zu plaudern. Und ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und wenn du irgendwie mir wieder mal was vorhast zu dem Bereich oder was anderes irgendwie, schreib mich an. Ich bin sicher wieder dabei.
Werde ich. Du bist meine erste Wahl. Danke. Und ich hoffe, dass nach diesem Podcast weitere Einladungen an dich folgen.
Ich bin bereit.
Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, schaut in die Shownotes, da sind alle Links drin. Besucht Björns Seite videospielhistoriker.wordpress.com, besucht polynö.de und besucht meine Seite languageatplay.net. Wenn ihr Lust habt, dann habt ihr die ganze Game Studies Packung in einem alle drei Seiten mal gesehen. Ich bedanke mich und bis bald.
Ciao, ciao.